Pro und Konter, heute klopft es und tätscht es, und zwar aus guten Gründen. Wir reden über Boxen jetzt dann gerade, wir reden über Ambry, wo ja, ziemlich, was ist das, ein Rohrkrepierer abgelassen hat. Und das Fußballwochenende müssen wir auch aufarbeiten, damit es auch den einen oder anderen Knall gibt. Also jetzt gerade.
Pro und Konter, der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
So, da sind wir.
Hallo.
Es geht los.
Es geht.
Ich freue mich, wir reden heute über Boxen. Das passiert bei uns eigentlich fast zu wenig. Wir haben es schon ab und zu gehabt. Es braucht immer einen Anlass, wie auch das mal. Dass wir uns an das Thema heranwagen. Ich meine, das ist ja goldig für uns, oder? Also, der Mike Tyson funktioniert eh immer eine riesige Figur. Und dann noch unter diesen Umständen. Es ist ja so, dass der Mike Tyson im Juli, glaube ich, gegen einen YouTuber boxt. Jake Paul heisst er.
Genau.
Und es soll schon ein Showkampf sein. Also, ist ja nicht. Es geht nicht um einen Gürtel oder so.
Ja. Weißt du, was haben wir jetzt nicht gesagt?
Was haben wir nicht
die gesagt? Frohe Nachricht. Wir müssen doch zuerst über uns selber schwärmen, nicht?
Ich überlohne das gerne dir.
Es ist lustig, wir haben das vorher die Szene schon einmal gehabt, als ich gefragt habe, bis später an die Sitzung gekommen, die wir vorher hatten. Ich habe gefragt, ob du schon angegeben hast. Und dann hast du ganz bescheiden da und gesagt, das soll ich machen. Und jetzt schon wieder.
Es ist mir nicht wohl dabei. Ich weiss, das ist ein Fehler. Also, man sollte können mit Lob umgehen, das ist ja ganz wichtig, oder? Und man sollte auch können den Stolz vertreten, dass man etwas anderen Leuten erzählt.
Genau.
Aber es ist einfach so, ja, mit Lob. Ich bin mir mehr gewöhnt, mit Kritik umzugehen, sagen wir so. Das ist das, was man häufiger hört. Und ja, wenn man dann muss so, ja, habt ihr gewusst, wir sind für was sind wir nominiert?
Wir sind für den Swiss Podcast Award nominiert. Jetzt kann man sagen, warum? Also man könnte es ja negativ umformulieren für dich. Man könnte sagen, nur Schweiz, wieso nicht global? Und wieso nur in der Kategorie Sport und nicht gerade, ja, keine Ahnung, Universalgenie oder so. Weil, also das, Leute, die uns regelmäßig hören, wissen ja, dass wir selbstverständlich an den Grenzen vom Sport nicht Halt machen. Merkst du, das ist jetzt schon der Pitch für die, wo, für die Jury, die jetzt vielleicht zum ersten Mal reinlässt, um sich ein Bild machen, was da... Jetzt sagen wir denen, ist mega clever, sagen wir denen durch die Blume, dass wir ja dann auch zum Teil Bögen schlagen.
Ja, zu allem
möglichen. Letztlich haben wir, glaube ich, über Kreuzritter geredet, unter anderem.
Ja, wir haben schon über Staubsauger geredet, wir haben über Velofahrten geredet. Velo und zwar nicht Velofahren im Sinne von einer Rundfahrt vom Giro auf der Tour de France, sondern wenn wir es machen.
Genau, also wenn du zu Rümlang den fiesen Berg rauffährst und dann mehrere Hunde aus dem Kofferraum von einem Kombi gelassen werden, in dem Moment, wo du dort raufkommst. Ja, Jagdszene. Also, es,
ja,
lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich in unser Archiv,
ja, wer einen Schwank aus dem Leben hören will,
genau, also,
soll das machen.
Ja, also unser geschätzter mittlerweile Ex-Kollege Michi Wegmann hat mir einmal angerufen, wo er noch da geschafft hat. So lange ist es ja noch nicht her, dass er sich verabschiedet hat. Und er gemeint, ja, er sei jetzt da einen Podcast hören. Und er fragt sich, wenn es anfing, nach einer halben Stunde. Ich glaube, es ist um Lastenräder gegangen und um Leute, die Lastenräder fahren. In der Stadt Zürich hauptsächlich, aber auch generell. Auch das global anwendbar. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir freuen uns sehr.
Wir freuen uns sehr.
Wir können es nicht so zeigen.
Ja, das fällt mir auch schwer. Aber ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich mich so freue, wenn ich mich über den Mike Tyson freue, dann freue ich mich fest, ganz fest.
Also gut.
Freue mich. Wann ist der Kampf? Im Juli?
20. Juli stand jetzt die Idee. Ja. Und die Idee ist, dass der Mike Tyson, ich glaube, dann wird er 58 Jahre alt sein. 19 Jahre nach seinem letzten Profikampf soll er wieder in den Ring steigen. Er ist 2020 schon mal gegen Roy Jones Jr. wieder im Ring gewesen. Gegen Jake Paul, oder wie da steht in unserem Themensheet, wo wir unsere Inputs reinschreiben, Mike Tyson boxt gegen einen Internet-Double.
Ja.
Das trifft es eigentlich nicht schlecht.
Viel besser kann man es nicht sagen.
Gut.
Spannende Affische, sagt man dann. Nein, ist es nicht. Also was die jetzt Gefühl haben, ein ehemaliger Profiboxer, selbst wenn er 58 ist, zumal noch genug Zeit einräumst, um sich vorzubereiten. Also der Kampf ist, glaube ich, im Juli. Das hat, Tyson hat 3 Monate Zeit, um weiss ich was, Fitnesszustand erreichen, wo er dann gerade will. Was sicher keine gute Nachricht ist für den Internet-Double. Also, wenn der auf dem falschen Fuß verwünscht, ist okay. Wegen morgen boxen wir, Mike. Ich habe 5 Jahre trainiert, weiss ich was. Aber das da, das kommt mir vor wie die Gartenfest-Boxer, die irgendwo an so einer Kilbe rumlungern. Da kommt irgendeiner nach 5 Stangen bei und sagt, ah, der da. Und nachher macht es Bum-Bum.
Ja, das ist passiert übrigens unseren Schwinger auch. Ich glaube, Joel Wicki hat das kürzlich mal bei uns erzählt, dass er nicht mehr so gerne in den Ausgang geht, weil irgendwann kommt irgendein Betrunkener, der findet, er will jetzt da am Schwingerkönig rumzerren und kann ja nur verlieren, weil tut ihm ja dann weh.
Ja, es ist ein bisschen der Reflex, den man hat. Ich habe mich auch schon dabei ertappt, mal eine Geschichte gemacht mit dem Nöldi vor x Jahren. Und natürlich ist mir nichts Besseres in den Sinn gekommen, um zu sagen, so Nöldi, jetzt will ich es mal wissen. Also, es war mehr schon eine Veranstaltung für die Kamera. Aber ja, man merkt, man lernt ziemlich schnell kennen, welche Urkräfte da tatsächlich dahinter stecken. Und man stellt sich jetzt vor, als Betrunkenen im Ausgang so auf das Kreuz geleitet zu werden, dann kannst du noch hoffen, dass der Alkohol dafür sorgt, dass man sich nicht verletzt.
Weich. Du gehst wenigstens weich, das ist ja grundsätzlich positiv. Jetzt vielleicht. Zurück zu dem, wir nennen es Kampf. also wir dürfen dann gespannt sein, was es wird sein. Eine Exhibition wahrscheinlich, also der letzte Kampf, den Tyson bestritten hat, oder das letzte Duell, wo er sich drin hineingewagt hat. Ich habe es vorhin angesprochen, Roy Jones Jr., also ein Boxer, der eigentlich gar nicht in seiner Gewichtsklasse war, ursprünglich, damals in Kalifornien stattgefunden. Das ist entscheidend, weil die Kämpfe müssen immer genehmigt werden von einer Behörde. Und in Kalifornien ist man relativ streng, darum ist dann auch, sind die Regeln klar so gewesen, dass es dass man sich nicht wirklich wehtun darf, beziehungsweise dass es schwierig ist, sich wehzutun gegenseitig, weil zu Recht der kalifornische Regulator gesagt hat, ist das jetzt eine gute Idee, dass da zwei 50-Jährige sich versuchen, Jones ist glaube ich noch nicht über 50 gewesen, aber dass sich die auf drüben geben, nachdem sie ein Leben lang auf drüben bekommen haben, und man weiss, im Alter ist es eher nochmal blöder, hat man dort die Handbremse eher ein bisschen angezogen. Jetzt ist man in Texas. Man gedenkt ja in Dallas, im mittlerweile heisst es AT&T Stadium. Das ist das riesige Raumschiff, wo die Dallas Cowboys sich hergestellt haben. Also eine Wahnsinnsarena. Man boxt dort. Die Kommission, die in Texas zuständig ist, die gilt als ein bisschen liberaler. Wird zum Teil auch hart kritisiert. Also historisch gibt es schon Beispiele, gerade in diesen MMA-Kämpfen und so, wo man sich dann auch fragt, okay, muss das sein? Ja, also von dem her bin ich gespannt, ob es am Schluss nicht sogar ein Profikampf durchgeht. Also wir haben schon Wahnsinnssachen gesehen, auch Mayweather gegen McGregor ist als Profikampf durchgegangen. Das war auch eine Farce gewesen, logischerweise. Aber gleichzeitig der bis heute am meisten Geld einspielende Boxkampf der Geschichte. Und das wird natürlich, da wären wir auch beim Stichwort, da geht es logischerweise genau um eins, nämlich um Geld. Der Jake Paul, für unsere Hörer, die es nicht wissen, YouTube-Persönlichkeit nennt sich das heutzutage. Influencer eigentlich, 7,3 Milliarden YouTube-Views, ich habe es nachgeschaut, hat er generiert bis jetzt in seiner Karriere, was ziemlich ein dickes Brett ist.
Mit was denn?
Also ist sozusagen der andere Ragettli von der USA, so kann man es eigentlich zusammenfassen.
Ja. Stell mir jetzt gerade der andere Ragettli vor, wenn er sich von Mike Tyson verprügeln lässt.
Ja gut, der Ragettli, also du, wäre wenigstens flink auf den Beinen.
Ja, aber es hat ja einen Ring dort.
Ja, das Problem. Also, ja.
Überall hin kannst du nicht flinken.
Ja.
Irgendwann verwünscht er dich.
Und ich meine, der Herr Paul, das ist, der bringt eine grosse Fangemeinde mit. Also, das ist eine Berühmtheit bei den jungen Leuten, so würde man sagen. Also eigentlich ist es marketingtechnisch ein Einstreich. Tyson, Ende 50, Sportlegende, für viele der grösste noch lebende Boxer, auch wenn er das wahrscheinlich nicht ist, gegen Kollegen Paul, der gut Wirbel macht, 27 ist.
Ja, gut, aber es ist alles ganz viel recht.
Aufmerksamkeit wird generieren.
Aber das ist Mike Tyson ist dann schon halt kein Gartenfestboxer, oder?
Also, nein.
Wenn der zulangt, ja, kann's,
das kann es
schnell schlimm werden. Darum nehme ich an, das ist eine abgekartete Sache im Sinn von, wenn man es kennt vom Wrestling, da wird ein Haufen Show gemacht, aber also der Internet-Double muss ja schon sicher sein, dass er lebendig aus dem Ring rauskommt, sonst nützen die ganzen Klicks auch nicht mehr.
Es hat ein sehr befriedigendes Gefühl, ist das Wort Internet. Ja,
das macht, jetzt habe ich es schon dreimal gesagt, und ich habe immer noch Freude.
Ja,
das ist zu verrückt, sonst verleidet es dir irgendwann. Aber müssen wir schon, weil man, beim Tyson war ich schon, der hat einmal gegen einen Gangleader geboxt, der war schon noch sehr jung gewesen, aber selbst dort hat er dann nachher gesagt, ja gut, ich habe ihm zwar ein paar eingeschenkt, aber nicht so richtig. Also nicht, wenn man ein richtiger Boxer.
Ja,
jetzt ist er 58 oder wird 58 im Juni. Du weißt nicht genau, dick zum Aus plötzlich. Man hat das Gefühl bei diesen Boxern, sobald die den Gang hören, wo die Runde losgeht, dann sind die in einer anderen Welt. Das ist dann gleich, wenn sie es gerade vor dem Grill haben. Ja. Da wird einfach zugelangt. Und wenn er vielleicht noch eine landet, der andere, dann hängt es ihm aus, oder? Und dann wird es richtig lustig. Dann geht es so her wie dort im Hangover, dieser Szene in der Suite in Las Vegas, wo er einfach mit einem sauberen rechten Haken, einen kurzen Uppercut einfach ausnackt. Ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, das kann man auch schauen. Oder ist das irgendwo hinter...
Netflix
das kann man schauen.
Das ist der nächste Witz. Netflix bringt das, also Witz im Sinne von der Clou. Netflix, wo jetzt so erste Versuche macht, auch in der Sportübertragungswelt Fuß zu fassen. Also demnächst gibt es eine Exhibition Alcaraz gegen Nadal, die übertragen wird auf Netflix. Mhm. Im Wrestling ist man eingestiegen, solange man das als Sport will, verstehen will. Hat man sich für was ist das? WWE Raw, irgendwie so. Gefährliches Halbwissen. Hat man sich das Recht gesichert für, ich glaube, 10 Jahre. Also sprich, da ist man jetzt voll drin. Sportdokus ist Netflix eh schon ziemlich
etabliert. Ja, ich nehme an, das haben sie gezielt gemacht. Also das darf man denen ja nicht zumuten, dass sie irgendeine Strategie haben. Das kann man sich
überlegen.
Dass man so Sportfans einmal testet, ob es bei Netflix überhaupt funktioniert. Ich glaube, das funktioniert gut. Also mit den Docs, die sie gemacht haben, sei das Golf, Formel 1. Was ich weiß noch, dass dann irgendwann mal Live-Sport kommt. Ja, mit dem hätte man können rechnen.
Also, ja, bis jetzt ist man relativ zurückhaltend gewesen. Sportligen, Amazon hat zum Beispiel offensiver in das Thema angegangen. Sport-Livestreaming, ja, bei Netflix lässt man eben die gewisse Zurückhaltung walten. Show-Effekt ganz wichtig, also eben Nadal, Alcaraz, keine wettkampfmässige Bedingungen in dem Sinn. Wrestling, klarer Show-Effekt, logischerweise das jetzt auch. Ich meine, der Internet-Double, das muss man schon sagen, der schimpft sich ja Profiboxer mittlerweile, also hat 10 Profikämpfe gemacht und davon 9 gewonnen. Jetzt wird sich irgendjemand davon beeindrucken und sagen, ah, der kann boxen. Nein, also doch, er kann schon boxen. Er kann gut boxen.
Ja gut, aber das
wie jeder... Wie jemand, der regelmäßig... Also, der wird sportlich nicht völlig, also kein Bewegungslegastheniker, hat man früher gesagt, wo das politisch noch korrekt war, sondern einer, der also, seine YouTube-Pranks und so, die er macht, sind ja dann auch zum Teil athletisch, das ist ja alles okay, oder? Aber also wenn man schaut, von der einen Kampf, den er verloren hat, hat er gegen Tommy Fury verloren. Der Name lässt es schon vermuten, das ist der Halbbruder von Tyson Fury. Der Halbbruder von Tyson Fury ist aber eigentlich nicht unbedingt für seine Boxkarriere bekannt.
Ist auch eher Schacht in dem Jahr.
Nein. Sondern für seine Auftritte bei Love Island. Ach, in so England, in dieser Reality-Sendung. Also es ist jetzt auch, muss man sagen, nicht gerade Crème de la Crème von der Boxszene. Und gegen den hat er verloren. Also es gibt noch den Huey Fury, das ist ein halbwegs ernstzunehmender Boxer aus dem Fury-Clan.
Der ist 12.
Gibt es den Tyson Fury, der jetzt
ausgewachsen.
Ausgewachsen. Mehr als ausgewachsen. Wünscht, dass er fast wieder ein bisschen schrumpft. Wo jetzt dann demnächst gegen Alexander Usyk sollte den eigentlichen Kampf vom Jahr bestreiten, wenn es ums Boxen geht im
Schwergewicht. Ja, also Boxen ist meiner Meinung nach der Sport, wo die Floskeln, jeder hat den Plan, bis er auf den Gegner trifft, am schönsten dokumentiert und als wahr erweist. Weil, ja, eine auf drüben, dann mit jemand wie der, wahrscheinlich der Internet-Double, wird ihm völlig bewusst, um was es da geht. Wenn du auf dem Fußballplatz merkst, der andere, der Gegner ist einfach viel besser vorbereitet und hat eh schon noch Plan und funktioniert, dann löst sich das alles in Panik auf, was man vorher als Strategie bezeichnet hat. Und was machst du da? Eben darum hoffe ich einen Showkampf, wo dann irgendjemand eingreift und sagt, halt, so ist das nicht gemein gewesen. Also, das soll ja keine Schlacht sein, wo der andere nachher innerhalb von kürzester Zeit am Boden liegt und nicht mehr weiss, wie er heisst nachher, sondern es geht um Show.
Es geht
sich
um Show.
Netflix schon darum bemühen, oder? Weil eben, wenn der Tyson austickt, dann kann es sein, dass so ein rechter Hack plötzlich so im Ziel landet, dass der andere eben nicht nur mehr auf die Idee kommen, ihn als Internet-Double zu bezeichnen, sondern dass er nachher tatsächlich einer ist.
Das Internet, das dann auch macht. Ja, die Frage ist natürlich schon, die stellen wir dann am Ende gleich. Also Tyson mit Ende 50. Also ich habe ihn zweimal in meinem Leben getroffen für Interviews. Und wenn man ihn so trifft, dann ist das also grundsätzlich angenehm. Dann muss man kurz schmunzeln, weil also du hast den Hangover sicher im Originalton gesehen. Er hat ja eine relativ hohe Stimme und lispelt, oder? Also das, wenn man den Mann sieht und vielleicht noch die Erinnerung hat an seine Karriere als Boxer, dann passt die Stimme überhaupt nicht. 0,0 zu dieser Figur. Und also das erste Mal, das war bei ihm daheim gewesen. Haben wir ihn besuchen für das Interview. Und dann bin ich ihm dort gegenüber gehockt und habe mich dabei ertappt, wie ich zuerst anfangen wollte, so ein bisschen grinsen, als er angefangen hat zu reden. Und das ist dann noch lustig, weil es wird dann sehr schnell klar, wenn du nochmal in die Augen schaust, dass du das jetzt nicht willst. Nicht, weil er irgendwie, also ich weiß nicht, wie er würde reagieren, ich habe es dann nicht versucht. Sondern du machst es einfach nicht, weil du siehst so das leicht schon ausbleichte Tattoo, das er im Gesicht hat und der Kopf, der dann doch sehr bekannt vorkommt. Und er ist damals, ist jetzt ein paar Jahre her, ich glaube etwa 5, gut parat gewesen, er ist jetzt nicht schlechter parat. Also, ja. Ich wäre sicher schlechter vorbereitet gewesen als der Internet-Tubu, wenn er dann gefunden hat, das ist jetzt nicht witzig. Vielleicht unterschätzt er ihn ja auch ein bisschen durch das, ich weiß es nicht, dass er mit dem Mike schon mal geschwätzt hat und dann gefunden hat, dann haue ich runter. Nein, aber also, ein End-50er sportliche Höchstleistungen unter Wettkampfbedingungen erbringen, ist natürlich auch einfach problematisch in einer Kampfsportart noch dazu.
Gut, da, eben wenn es um Showkämpfe geht, wo man sich abspricht bis zu einem gewissen Punkt. Aber nicht, natürlich ist es auch in seinem Interesse, um irgendwo du noch fit erscheinen, sonst machst du etwas nicht, gehst du ja nicht total blamieren. Also mit Tyson schon schauen, dass er einigermaßen auf Zack ist, wenn es so weit ist. Meine Hoffnung ist ja, Mike Tyson ist mittlerweile näher beim Willy Nelson als beim Muhammad Ali, weil er sich natürlich auch mit der Grasraucherei beschäftigt und dem Vertrieb, glaube ich auch. Mhm. Also ist ja alles legal dort, da müssen wir jetzt nicht irgendwie falsche Ideen kommen. Darum so richtig, der Zorn holst du aus dem wahrscheinlich nicht mehr raus.
Ausser, was ja für ihn gut ist.
Was für ihn gut ist, ja. Ausser, es wäre eben dann alles anders, was vielleicht dann eben für unseren bisher populären Internet-Double nicht gut rausgekommen würde.
Ja, wobei, ja. Also ich meine, sind wir ehrlich, sind wir eigentlich immer da. Meistens.
In der Regel schon,
ja. Wir geben uns zumindest Mühe, nicht Unwahre zu sagen. Das heisst, man kann das ja nicht verlieren. Es geht gar nicht. Also wenn er das verliert, das wäre eine Sensation. Trotz grossem Altersunterschied. Das heisst, also man wird einen Weg finden, dass er das nicht verliert.
Ist nicht im Boxen immer schon die Idee, den Erstkampf möglichst dramatisch zu verlieren, damit es eben
der Rückkampf dann.
Der Refight, Rematch gibt. Also in der Geschichte ist ja das immer irgendwie eine Marketingvorstellung von denen, oder? Dass man nachher nochmal kann und nochmal.
Gut, aber das hast du ja.
Ja, es gibt auch andere Beispiele. Aber dann ist es wirklich so zu und her gegangen, dass man gesagt hat, zum Beispiel Hagler Hearns, wo man gesagt hat, langt eigentlich, was sind das gewesen? Zwei Runden und ein paar zerquetschte, wo es eigentlich von Anfang an noch darum gegangen ist, möglichst
für oben zu machen.
Brutal zu sein. Mhm. Mhm. Das willst du da nicht. Also, lass dir vielleicht Möglichkeit offen, dass man das nochmal macht, nachher, wenn es ein Erfolg wird.
Da sind wir beim Wrestling nachher wieder. Ja? Ich meine, beim Boxen sonst macht man das ja, wenn es um Titel geht zum Beispiel. Du hast von Anfang an eine Rückkampfklausel im Vertrag. Also das heisst, wenn jetzt Fury gegen Usyk ist, also das ist immer eines der grossen Themen auch, dass gerade wenn der Aussenseiter gewinnen sollte, dass der Favorit sofort Klausel ziehen kann und sagt, du, wir kämpfen im Fall in einem halben Jahr noch einmal. Dann kann ich mir den Titel zurückholen. Das ergibt sich ja auch aus der sportlichen Auseinandersetzung. Jetzt da ist dann die Frage, macht es Sinn, so etwas noch einmal zu machen? Du sagst zu Recht, wenn es sich finanziell lohnt, könnte es dann vielleicht sein. Ja, ich tue mich schwer, wie du merkst, mir richtig, also für den sportlichen Teil muss man sich auch nicht begeistern. Ich glaube, das ist klar, das ist eine Farce. Ganz banal gesagt.
Logisch.
Gleichzeitig würde ich jetzt mal sagen, die ganze popkulturelle Ebene macht es dann gleich wieder interessant. Es wird ein Hype sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Auf eine Art ist es noch cool, dass man jetzt für mich als alter Boxschurni, dass man die Figur Tyson wieder ein bisschen beleuchten kann, mit allen Licht- und Schattenseiten, die sie hat. Das ist auch lässig. Wir können auch über Herrn Paul und Konsorten reden, die vielleicht dann im gemeinen Boxfan ein bisschen näher gebracht werden oder im durchschnittlichen Sportfan vielleicht, der sich nicht so mit dem Thema beschäftigt. Also gibt ja dann schon interessante Anknüpfungspunkte. Aber ich glaube, das müssen wir sagen, sportlich wird das vernachlässigbar sein. Und mir fehlt Fantasie, ein Szenario zu sehen, wo der Tyson verliert, weil das wie nicht geht. Weil du kannst nicht, es ist, also wenn er es verliert, ist es für ihn peinlich, auch wenn er zu alt ist, um eigentlich nochmal in den Ring zu gehen gegen einen 27-Jährigen. Und wenn der Paul das verliert, dann hat er gegen Mike Tyson verloren. Das ist ja kein Problem. Passiert. Das ist ja in Ordnung.
Ich nehme an, wir nehmen das nochmal auf bis dorthin. Aber komm, wir wechseln jetzt vom Ring in den Ring. Und zwar Ambry. Das
Was mit denen?
Play-ins. Das neue, schöne, interessante Format, das wir haben, um die letzten Playoff-Teilnehmer zu bestimmen. Ambry, Tessiner Derby gegen Lugano am letzten Donnerstag. Ich ganz nah dabei, also ganz nah am Bildschirm bin ich geklebt. 4-0 geführt nach 25 Minuten. Und dann hat man irgendwie einerseits das Gefühl gehabt, oh, das gibt eine Klatsche für Lugano. Und andererseits, wenn man für Ambry war, hat man schon befürchtet, auch wenn es da aber das Gegengoal kommt, dann muss man nachher zittern. Und es ist dann so gekommen. Es war am Schluss 4-4 gewesen. Gut ist gewesen, hat mich auch gefreut, unentschieden. Man hat zwar darauf gewartet, dass es jetzt weitergeht. Also ja, Spektakelmatch, machen bitte weiter. Von mir aus verlängere ich bis zum Gehtnichtmehr. Gibt es aber nicht, unentschieden zählt in dem Format. Im Hinspiel geht es ohne Verlängerung weiter. Und dann hat man sich schon ein bisschen gewundert, jetzt ist das fertig. Aber wie kann Ambry ein 4-0 verspielen?
Ja, wie? Das darf nie passieren.
Das ist ein Joke-Job, wie da steht. Also ja, es bleibt dir dann die Luft weg. Es ist so, wie du kannst zuschauen, wie der eine plötzlich das Momentum auf seine Seite zieht und der andere nicht mehr weiss, was machen. Also du siehst das in jeder Sportart. Also ich sage jetzt mal Mannschaftssportarten vor allem. Beim Tennis siehst du es zum Teil auch, wie plötzlich aus dem Nichts der eine wieder aufkommt und dem anderen nicht mehr gelingt. Das ist da genau auch passiert. Lugano schrittweise, dann ist das Goal. Ich glaube, Müller, sein Goal war 4-2 gewesen, Marco Müller. Und dann hast du das Gefühl gehabt, so, jetzt braucht es aber gar nichts mehr, dann bricht der andere völlig zusammen. Yeah. Und das sind ja nicht Goal gewesen, die sind wahnsinnig auseinandergespielt worden. Mm-hmm. Blödsinnigerweise, das von Müller war, glaube ich, Shorthander gewesen sogar noch. Bin mir sicher. Aber der Anschlusstreffer vom Scholli, ein abgelenkter Schuss vom Türkauf, jetzt auch keine zwingende Situation, wo die Superlinie von Lugano sich Ambry zur Brust genommen hat, sondern also ein gut ausgespieltes Goal, aber jetzt auch nicht, es war nicht ein Zusammenbruch gewesen, wo man gesehen hat, aber man hat ihn gespürt.
Ja.
Verrückt.
Also, auch ein bisschen Peinlichkeit, muss man schon sagen. Also das 4-0 führst, das dürft ihr in einem K.O.-Spiel, also das gibt es, ich weiß nicht, wann ist das letzte Mal passiert, haben wir es nachgeschaut, bin gar nicht sicher, dass du, und dann ist es noch natürlich ausgerechnet im Derby, Wahnsinn. Also das Spiel darfst du nie verlieren. Ja, nachher ein bisschen schmunzeln bei unseren geschätzten Kollegen und Partnern vom iSports Nachberichterstattung geschaut, wo man dann der Meinung ist, ja, es ist eigentlich nichts passiert. Also was? Es ist gerade eine Welt zusammengebrochen. Die haben 4-0 geführt, haben nachher müssen das Unentschieden hinnehmen. Das heisst, und jetzt für die, die letzte Woche nicht aufmerksam zugelassen haben, Play-In-Format, Hin- und Rückspiel, es gibt Unentschieden, man zählt am Schluss Punkte. Das heisst, ein Sieg ist besser als ein Unentschieden. Also sprichst allein das, den Sieg nicht schaffen und dann, was es mit dir macht, wenn du weißt, okay, eine 4-0-Führung ist nicht sicher, sondern wir können jederzeit, ich kann uns das durch die Hände rinnen irgendwie, also es ist unfassbar gewesen. Und jetzt, das stört mich natürlich extrem an diesem Format. Erstens finde ich hier ein Rückspiel blöd, weil man jetzt, also man hat vorher in der Regular Season spielt man Verlängerung und Penalty-Schüsse. In den Playoffs wird man Verlängerung haben bis ein Go-Fight. Also man will jeden Match entscheiden, außer in diesen Play-Ins hat man jetzt irgendwie gefunden, oh, zwei Runden gibt es unentschieden. Aber ja, jetzt Ambri kommt jetzt nochmal eine Chance rüber. Darf jetzt gegen Biel spielen. Okay. Zu denen kommen wir später nochmal kurz. Oder beziehungsweise zu denen, die sie ausgeschaltet haben. Und ja, vielleicht schafft man es. Aber die werden jetzt für den Rest der Saison immer im Hinterkopf haben, keine Führung ist sicher. Also das ist brutal. Ja gut, aber
das ist etwas, was du auch weisst. Also wie oft passiert es eigentlich immer? Außer es gibt ein 0-0, was es eigentlich nicht mehr gibt. Also eine Mannschaft geht in Führung und dann ist es mal 1-0, 2-0 vielleicht. Und dann schwätzt man, ja, das ist der gefährliche Vorsprung,
das ist,
was es gibt.
Das ist mein Lieblingssatz.
Da muss ich immer lachen. Also, ja, was machst du denn? Also, obwohl das alle immer wieder hören, glaubt es niemand. Weil wenn du selber auf dem Platz oder auf dem Eis oder im Ring stehst, nicht, wird das so, zwar auch zählt bei den Punkten zum Teil, aber
du weißt es nicht.
Du kannst ja nicht sagen, ich will nicht 2-0 führen, weil das holen die anderen noch auf. Also ja, also, ab 3-4-0 ist dann schon ein Vorsprung, wo du befürchten musst, das könnte in einer Klatschen ausarten. Und dann hast du den Effekt, dass der einen Mannschaft alles gelingt, hast du das Gefühl, der anderen Mannschaft nichts. Also die Goal, die Ambri geschossen am Anfang, vor allem das 1 und 2-0, glaube ich, oder ist es 2-3, innerhalb von 25 Sekunden sind zwei Goal gefallen. Der zweite war ein Schuss, wo der Koski den Lugano-Goalie heben muss.
Ja.
Und das hat wahrscheinlich den Eindruck verstärkt, dass da einfach von der anderen Seite nicht viel kommt, was einem auch schockiert hat. Also ich muss auch sagen, was Lugano geboten hat, die ersten 25 Minuten, ist vor allem aus defensiver Sicht erbärmlich gewesen. Also dort hat nichts zusammengepasst, man hat Leute vergessen, der Goalie war nicht bereit gewesen. Und dann ist man verdient 4-0 hinter rein gewesen. Dann kommt natürlich der Effekt, du hast nichts mehr zu verlieren in dem Match sowieso nicht. Also ich sage, ja, wir müssen den nächsten Tag gewinnen. Also, drauf los.
Mhm.
Und Ambri hat dann plötzlich, ja, wir führen 4-0, was machen wir jetzt? Und dann wirst du passiv. Das liegt in der menschlichen Natur. Da kann ein Trainer da oben wie ein Rumpelstilzchen hinter der Spielerbank, das bringst du aus diesen Spielern nicht mehr raus, weil die gehen nicht mehr angreifen, weil sie das Gefühl haben, ja, nein, sicher ist es schon, wenn wir weiter hinten sind.
Ein Irrglaube.
Absolut ein Irrglaube, der Gegner beschäftigt. Es bringen aber nur wenige Mannschaften fertig. Egal in welcher Sportart, wenn du siehst, du merkst es ja richtig dann. Oh, jetzt kommt es 4-1. Oh, jetzt fängt es an zu zittern. Jetzt siehst du es gerade. Wenn sie nicht mehr führen, lupfen die Scheiben raus und der Blödsinn, wo du dem Gegner signalisierst, wir trauen uns nicht mehr ein normales Spiel aufzubauen und durchzuziehen. Und der Acker ist bestellt für eine dramatische, irre Wende.
Aber
wir ja nicht mehr sagen dürfen.
Aber was man muss sagen, es passiert ja dann gleich nicht oft, selbst wenn es 1-4 fällt, dass nachher das 2-3-4-4 kommt. Oder? Also die meisten Mannschaften, die 4-0 führen nach 25 Minuten. Also man muss 35 Minuten überstehen, wo man nicht mehr als 3 Gegengol überkommt. Das ist alles, was man machen muss. Muss man eigentlich schaffen.
Sollte man eigentlich schaffen, ja.
Und darum, also ich glaube, das gibt der Mannschaft einen Knacks. Also ich finde, man hat es jetzt auch im Rückspiel irgendwie, ja, ist natürlich jetzt, ich weiss, es ist einfach, weil man kann, ist Küchenpsychologie jetzt natürlich, ist es auch billig zu sagen. Ja, natürlich, das sind noch Spätfolgen von dem Hinspiel gewesen, Logo. Aber
Der Schreder hat es versucht, quasi, sie hatten gute Momente gehabt. Im zweiten Drittel haben sie riesen Druck ausgeübt auf das Lugano-Goal, wo dann vielleicht auch schon gedacht hat, oh ja, es ist aber knapp und wir müssen ja den Match müssen dann irgendwann gewinnen. Unentschieden lang zwar beide, um in die Verlängerung zu kommen, aber irgendwo durch, wenn es so knapp ist, auf das willst du dann auch nicht verlassen, weil wenn dann am Schluss noch der Treffer fällt, reagieren kannst du dann nicht mehr. Ja, das war jetzt flossgelaufen, aber der Schreder hat dann gesagt, das sei eines der besten Derbys gewesen, die sie jemals gespielt hat.
Welches? Das zweite?
Das zweite, ja, der Auftritt. Und da verstehe ich schon die psychologische Komponente, dass du dort versuchst, der Mannschaft das Kompliment zu machen und zu sagen, hey, ist alles nicht so schlimm, wir haben es fast geschafft. Fast ist nicht ganz. Und natürlich nimmst du das mit, dass 4-0 geführt hast und am Schluss war es nur noch 4-4 gewesen. Ich meine, in der Regular Season wäre es wahrscheinlich noch schlimmer rausgeholt. Wenn du dann so beschädigt bist, dann verlierst du auch noch, kassierst in der Verlängerung wahrscheinlich auch noch einen. Muss nicht sein, aber kann sein. Und dann ist der Eindruck nochmal ein anderer. Aber ja, du musst als Trainer musst die wieder aufpäppeln. Und als Trainer weißt du, die haben ja das nicht absichtlich gemacht und haben gesagt, jetzt schauen wir mal, wie weit wir es treiben können. Sondern die waren wie gelähmt gewesen, tatsächlich dort. Und das ist etwas, was ich mich auch frage. Wieso spielt man nicht einfach normal weiter? Im Fußball siehst du das etwa auch. Da kommt für die Mannschaft 3-0 vielleicht, hast du das Gefühl, die haben alles im Griff, gibt es ein Goal und plötzlich stürmen die anderen führen. Die Spieler führen auch in Triplings reingehen, was sie vorher nicht gemacht haben. Mhm. Einfach weil die
Paul Pogba feiert sich für sein drittes Goal.
Die Hemmschwelle weg ist, oder? Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren, jetzt wage ich ein Dribbling, das ich sonst nicht wagen würde. Oder so. Das ist ja das Wunderbare im Sport, das nachher rauskommt. Und Lugano plötzlich in dem Spiel Sachen gemacht hat, konsequent im Angriff, hinten nichts mehr anbrennen lassen. Ja, das ist es sicher gewesen, aber nicht allein, weil Ambri auch nicht mehr ins Vorchecking gegangen ist. Also haben sie die Scheibe gar nicht mehr können verlieren hinten drin und so weiter.
Also, jetzt stochen wir bei Ambri noch ein bisschen. Aber ich glaube, Biel wird dann jetzt den Stecker ziehen, endgültig. In der letzten Play-In-Serie, dann wird Biel die achte Playoff-Mannschaft sein. Die grosse Frage, also das ist meine Behauptung, was du sagst, wollte ich logischerweise dir überlassen. Die Frage ist aber nachher, ich glaube, wir tippen beide, weder Ambri noch Biel als Meister. Die Frage ist schon, wenn am nächsten Wochenende die Playoffs starten, was sind,
ja.
Das ist grammatikalisch unmöglich, jetzt korrekt aus dem Satz zu kommen. Wer wird Meister?
Ja.
Und warum gibt es noch einen anderen Tipp als der ZSC vielleicht?
Ja.
Weil eigentlich muss Zürich ja Meister
werden. Ja. Na, meine Idee war ja, dass man jetzt dann noch weitere 7 Tessiner Derby gesehen kriegt. Es geht erst im Finale. Ich finde das noch lustig. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Ambri müsste jetzt Biel schlagen, nachher müsste in der 7. Tracht durchlaufen. So, denke ich eher nicht. Lugano rechne gute Chancen, so muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die werden Fribourg, das ist so ein bisschen ein Affischen, wenn Fribourg muss als Zweiter gegen Lugano spielen, in der Favoritenrolle. Ich lasse mich aber gerne täuschen. Ich glaube, der Markus Sörensen ist eigentlich ein guter Punkt, den man nehmen kann bei Fribourg. Weil was dem Sörensen ganz sicher egal ist, was in Fribourg früher schon alles gelaufen ist. Das kümmert den nicht. Ob die schon Meister geworden sind, ob die letztes Jahr dort hast du es noch Pre-Playoffs gewesen, ausgeschieden sind oder nicht, ist dem alles gleich. Ich glaube, das ist so ein Typ, der einfach sagt, ich bin jetzt da und ich will jetzt möglichst weit kommen. Und ich glaube, das ist auch ansteckend. Und in Fribourg hat ein bisschen Kulturwandel stattgefunden. Schaffen es die ein bisschen im Finale? Glaube ich.
Ich glaube es nicht.
Ich glaube es auch nicht. Zürich ist tatsächlich eine Grösse, die man muss berücksichtigen. Dort hat man nochmal investiert, nochmal bessere Spieler geholt. Ob das das Rätsels Lösung ist, gut möglich, dass es dieses Jahr klappt. Aber was mich ein bisschen verschreckt, ist, wie gut das Lausanne ist. Also, die hat man irgendwie nicht auf dem Radar. Ich kann jetzt auch schweigen
und nein, ist gut.
Die weitermachen lassen.
Ist gut, nein, sag.
Lausanne Davos wird von mir ausgesehen wahrscheinlich die spannendste und am härtesten umkämpft sind, weil Lausanne kann immer noch sehr, sie spielen kein Banditen-Hockey mehr, aber die können sehr gut Hockey spielen und Konsequenz-Hockey. Sie haben eine kleine Schwäche hinten drin, aber welche Mannschaft hat das nicht? Also, es ist eine offensive Liga, wo man voll auf Power setzt. Jetzt muss man ein bisschen umdenken. Dem, wo das am besten gelingt, der ist am besten gerüstet für das. Und das ist halt Zürich, weil die haben es geschafft, durch eine Saison mit 52 Spielen in einer optimistisch ausgerichteten Liga und haben praktisch einen Schnitt von 2 Gegengol. Das ist eine Kunst und das liegt nicht nur am Goalie. Das muss auch mit dem System zu tun haben. Die Bereitschaft der Mannschaft, sich für die Defensive zu verpflichten. Zürich schlagen wird schwer, außer es passiert irgendetwas, wenn ich sagen würde, erachte ich als unmöglich, dass die Mannschaft nicht mehr funktioniert. Aus irgendeinem Grund. Die vielleicht sogar im Viertelfinale einfach den Dritten nie finden.
Gerade so.
Kann es geben. Das Interview gemacht mit Mark Crawford und der hat gesagt, das Schöne an den Playoffs ist, dass du als Erster kannst gegen die Nacht ausscheiden. Dann denkt ja gut. Ja.
Wenn du als Trainer also vom Ersten sagst, dann weiss ich nicht, ob sie es schön finden, aber ja, ich weiss, was er sagen
will. Im Prinzip ist es wirklich möglich. Du hast halt alles andere als eine Tabelle, die so ist, wie sie ist, aufgrund von einer längerfristigen Erfahrung, sondern in der kurzen Zeit kannst du dich wirklich verwutschen. Und das ist dann ziemlich brutal. Aber die Leute mögen es ja, das Format. Darum ist ja das,
das ist ja, es
muss
ist
man
ja
sagen, super. Es ist das Schöne daran, ja,
super, das
wieder bei Null anfängt.
Muss man sagen. Jetzt,
wer wird denn deiner Meinung
nach? Natürlich, Zürich muss es eigentlich. Zürich, stabile Defensive, sehr gute Goalie, eine gute Offensive. Sehr gute Offensive. Deutlich vor Quali-Ende als Quali-Sieger festgestanden. Also eigentlich eine Mannschaft, die muss in der Lage sein, um den Titel zu holen. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viel Geld das mir gesteckt hat und wie lange es mir jetzt auch schon wartet. Aber eben, Lausanne wäre eigentlich mein zweiter Tipp gewesen, weil ich finde, also erstens mit dem Trainer, mit dem Geoff Ward, hat man einen, der bemerkenswert geschafft hat, innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr aus der vogelwilden Veranstaltung dort. Jetzt kann man sagen, das hätte ich auch noch mit dem ehemaligen Besitzer, mit dem Peter Svoboda, zu tun gehabt, der dort, also hat es garantiert, und dort auf allen Ebenen reingefunkt hat und es verunmöglicht hat, irgendwie seriös zu arbeiten. Aber du musst dann gleich innerhalb von kurzer Zeit das herbringen, die Struktur, die Mannschaft, die Talent hat, dazu zu bringen, dass sie ihr Potenzial möglichst ausschöpft. Also ich finde, es gibt immer noch Spieler, die dein Lieblingswort unterperformen. dein Lieblingswort ist überperformen, aber es ist eine Art
von. Mein Lieblingswort ist Banditenhockey.
Okay, gut, ja, stimmt, das sagst du auch jedes Mal, wenn es um Lausanne geht. Der Herr Ward, jetzt hat zum Beispiel Michael Hügli, der unter grossem Getöse vor 2 Jahren mittlerweile auf Lausanne ist von Biel und dort letztes Jahr überhaupt nicht den Trick gefunden hat, jetzt hat er ihn sanft wiederbelebt, ist jetzt aber auch noch nicht dort, wo man eigentlich würde vermuten, aufgrund von seinem Rendement zu Biel. Also da hat es sogar noch Potenzial in dieser Mannschaft. Gleichzeitig, das Team, das funktioniert sehr gut. Spielt auch ein ansehnliches Hockey. Goalie-Position sehr spannend. Ich meine, das haben wir, ich weiß nicht, ob wir da oder in der MySports-Übertragung, die wir zusammen bestritten haben, darüber geredet haben. Erstaunlich eigentlich, dass man Ivars Punenovs wegtransferieren kann, der eigentlich der etatmässige Nummer 1 Goalie gewesen wäre und mit Connor Hughes und Kevin Pasch einfach kein bisschen etwas verliert. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, sie fühlen sich sogar wöhler.
Ja, und sie gehen so in Playoffs mit denen. Das sind unbeschriebene Blätter. Beide keine National League Playoff-Erfahrung. Und sie sorgen sich nicht. Das ist auch so ein Reflex, wo man sieht, bei den Schweizer Clubs, die Angst, dass etwas passieren könnte und die Versicherungsmentalität, jede Position muss doppelt abgedeckt sein. Nein, die sind nicht noch ein ausländischer Goalie geholt, ich hoffe, erzähle ich euch. Aber die setzen jetzt voll auf die jungen Schweizer und das finde ich korrekt. Das zeigt auch, wie viel Vertrauen das man hat in die Mannschaft.
Und spannend ist ja, der Ward strahlt das auch aus. Also ich habe kurz mit ihm geschwätzt, als wir den Match gemacht haben, in Bern, Lausanne, in Bern. Und hat so eine totale Gelassenheit, wo, also das war kurz vor dem Spiel, wo die Trainer sonst zum Teil ja, auch eher angespannt sind, strahlt das irgendwie aus. Das spiegelt sich auch im Auftreten von seiner Mannschaft wieder. Mein eigentlicher Tipp, aber jetzt mache ich es kurz, weil wir sind ein bisschen unter Zeit drauf. Wenn du mir schon Lausanne nimmst, Bern ist plötzlich heiß gelaufen. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich die Zeit von dem Hockey, wo die ganze Saison spielen. Schon, nämlich defensiv verlässlich, auf den Goalie-Schützen, der sowieso ein Leistungsträger ist mit dem Reidenborn, der wird spielen, nehme ich jetzt mal an. Sonst hat man noch ein 2, das eigentlich jetzt auch heiß gewesen wäre. Wenig zulassen und dann vorne hat man gleich den einen oder anderen. Wahrscheinlich hat man nicht die feine Offensive, die es braucht für einen ganz grossen Wurf, aber würde mit dem SCB rechnen. So, aber jetzt...
Ja, dann müssen wir schnell
Nägel mit Köpfen. Wir haben Fußball angekündigt, jetzt müssen wir Fußball machen.
Ja, gut. Aber was haben wir gesehen? Wir haben am Wochenende, gestern, wir nehmen am Montag auf, Sonntag Nachmittag war es, Liverpool, Manchester City, ein Riesenmatch. Zwei Wahnsinn. Komplett verschiedene Hälften hast du gesehen, hat man gesehen.
Also und ich habe es gesehen, ja.
Ich habe es auch gesehen. Richtig. Und kriegst du wieder mal mit, wie die Anfield Road, was dort für eine Energie führen kommt, wenn die anfangen zu spinnen, oder? Und bei Liverpool haben wir das Gefühl, die brauchen ein bisschen, da muss etwas passieren. Letztes Jahr Spiel Liverpool-Arsenal, wo der Xhaka mit einem aneinander geraten ist, wo es nachher plötzlich gedreht hat. Und da ist jetzt auch irgendwie, hast du das Gefühl gehabt, plötzlich mit dem Pass vom Ake zurück
Darwin also, Nunez.
Auf der
also hat er den Ederson anspielen.
Ederson, genau, weil er anspielen. Der hat müssen raus und nachher sauber niedergestreckt, schön.
Der klarste Penalty in der Fußballgeschichte, ja. Glaube ich, kann man sagen.
Dann kommt das 1-1 und plötzlich war Liverpool am Drücker nachher. Und er hat wahrscheinlich sogar nochmal eine Penalty kriegen sollen. Oh,
denke ich auch,
Doku, ja. Doku McAllister, das Bein recht hoch. Der Ball war zwar auch dort, aber das ist keine Rechtfertigung. Eigentlich ist das im Normalfall, wenn es sonst auf dem Platz passiert, sicher ein Foul. Also wieso ist da kein Penalty? Jetzt, meine Urangst in der Premier League ist ja, dass Arsenal wieder mal gewinnen könnte. Das will ich unter allen Umständen verhindern. Also,
ja,
das ist,
du liest einfach falsch, nein, aber ja.
Ja, das ist möglich. Aber ich will es nicht. Ich habe schon gedroht und die richtigen Schritte sind schon eingeleitet. Wenn nämlich Arsenal gewinnt, kündige ich mein Sky ab. Und schaue ich nie mehr, auch kein Golf schaue ich dann mehr. So muss man reinfahren.
Ich habe gesehen, was sie davon haben. Ja.
Und jetzt habe ich, meine Angst ist jetzt, dass es eben leider auf das rauskommt. Weil Arsenal jetzt vorne ist, aufgrund des Torverhältnisses, haben wir gleich viel Punkte wie City, nein, Liverpool.
Liverpool. Ja. Und dann City ein Punkt.
Ja, dran. Aber nach dieser wiederum lästige Länderspielpause, die jetzt kommt, am 31. März, ist der Tag der Wahrheit. Doomsday. Dann muss Arsenal im Etihad antreten. Und dann will ich die City Masterclass sehen, dass diese Frage beantwortet ist und ich in Ruhe die Hockey-Playoffs geniessen kann, im Wissen, dass da nichts anbrennt.
Ist gut. Nein, also erstens hat Erling Haaland mitgespielt? Fragezeichen.
Ja.
Ja, Punkt. Aber, also, ist ja noch lustig, der Darwin Nunez und der Haaland sind gleichzeitig in die Liga gekommen, im Sommer vor einem Jahr. Und der Darwin ist relativ schnell so ein bisschen zur Witzfigur geworden, weil er es geschafft hat, wirklich die besten Chancen zu vergeben. Jetzt gestern hat er es schon auch auf die Spitze getrieben mit im Offside sein zum Beispiel. Also, es war eigentlich permanent im Offside, hat man das Gefühl gehabt. Dann hat er auch eine sehr gute Chance vergeben, wo der Ederson-Vertreter Ortega, der dann reingekommen ist, nachdem sich der Ederson bei seinem Foul, der zum Penalty geführt hat, verletzt hat, grossartig pariert. Aber der Darwin ist der gefährliche Stürmer gewesen. Und der Haaland ist praktisch unsichtbar, ist schwierig bei einem Mensch von seinem körperlichen Mass, aber er ist wirklich also
ja, aber die beste Szene,
das Gefühl gehabt. Das ist Wahnsinn.
Die beste Szene hat er eigentlich gehabt, wenn er den Ball vom De Bruyne übernimmt, glaube kurz nach dem eigenen Elfer und nachher loszieht. Und was ist denn, ein Verteidiger war noch hinten, der Holländer.
Der Van Dijk, meinst du?
Van Dijk war noch hinten. Virgil steht hinten auf dem Lied.
Ja, genau.
Virgil. Auf den ist er zugelaufen und den hat er nicht austrippelt, aber er ist zum Schuss gekommen. Aber sonst hast du nichts gesehen. Es war auch nicht das Konzept in dem Spiel, habe ich das Gefühl gehabt, dass man den mit langen Bällen schickt. Das ist schon eigentlich sein Forte, dass er dort kann. Dann ist er unwiderstehlich und kommt immer noch zum Schuss und bringt den Ball noch aufs Goal.
Ja, wenn er ins Rollen kommt, dann ist es blöd. Oder?
Ja.
Liverpool hat irgendwie dafür gesorgt, dass er nicht ins Rollen gekommen ist. Das
ist abgemeldet.
Reife Leistung für das, dass man ja eigentlich mit der also während dem City praktisch in Bestbesetzung aufgelaufen ist, hat Liverpool ja immer noch gröbere Verletzungsprobleme. Salah auch, erst nach 60 Minuten reingekommen. Sich gerade mal mit einem sensationellen Pass in die Tiefe eingefügt.
Gut, ich sage, keine Mannschaft kann in Bestbesetzung auftreten, wenn sie den Oscar Bob zwar hat, aber nicht einsetzt.
Gut, okay.
Der ist auch links draussen. Die haben jetzt den Doku am Anfang hat er gespielt. Der Alvarez, glaube ich, noch links gespielt.
Genau. Und der Grealish hätten sie auch noch.
Der Grealish hätten sie auch noch. Also Besetzung, da kannst du nur davon träumen. Und trotzdem sage ich, der Bob muss es richten.
Der Bob. Ja, also mehr Bob-Content in diesem Podcast fordern zutane Kreise ja schon lange. Von dem her ja, verstehe ich, dass
wir werden es wieder mal von der Bob-Bahn haben.
Vorbringst.
Sagen jetzt, wir das.
Also für mich ist es, ich habe es sehr erstaunlich gefunden, dass Liverpool können mithaben konnte. Ich erwartet, dass sie sich zwar gut schleuen, aber dann irgendwie gleich müssen angeschlagen geben. Irgendein ist einfach auch personell. Und was du sagst, ist natürlich schon bemerkenswert. Anfield Road, also der Klopp hat man ja dann immer wieder gesehen, die Übertragung, wie er das Publikum aufpeitscht. Also das ist, man fragt sich dann, willst du wirklich aufhören Ende Saison, Jürgen? Oder ist es nicht ein bisschen schade? Also das war genau sein Ding. Und er hat, spannend gesagt, wirklich mit dem gespürt. Das ist wie klar gewesen, das muss so als Symbiose aus Tribüne und dann 11 auf dem Platz funktionieren. Und es hat eigentlich muss Liverpool den Match gewinnen. Man kann es, wenn man will, sogar so deuten, dass City vielleicht die Meisterschaft irgendwie gewonnen hat, jetzt da, indem man einfach Liverpool nicht die 2 Punkte mehr zugestanden hat. Aber eigentlich hätte es den Penalty geben, dann würden wir gut, vielleicht wäre ja dann noch gehabt worden vom Herr Ortega. Ich glaube, das macht ja gut, Penalties haben. Ganz kurz, eine Super League.
IB.
5-1 gegen FCB. Wir haben tippt letzte Woche, du bist näher dran gewesen. Du hast zwar vorhin wieder dein Licht versucht, unter den Chef zu stellen, wie es so deine Art ist im Vorgespräch, aber du hast 3-0 tippt in 2-1. Also man kann sagen, ja, Basler Goalmenge korrekt vorhergesagt. Gleichzeitig, ja, Deutlichkeit vom Resultat. Ich würde sagen, du bist der Geist von deinem Tipp war näher an der Realität.
Gut, das nehme ich gerne.
Als meine. Wahrscheinlich den Barry als Torschütze angekündigt, meine ich. Also nicht das, von dem her, das war korrekt. Genau. Also, immerhin, zu Basel könnte mir alles fragen. Da weiss ich offensichtlich Bescheid.
Aber da habe ich jetzt wirklich auch das Gefühl gehabt, bei IB hat sich der Trainerwechseleffekt wieder mal bemerkbar gemacht. So wie man ihn erwartet. Oder eigentlich muss ja dann auch etwas aufplatzen. Und ich glaube, das kann man schon bestätigen, das ist passiert. Also dort ist eine deutliche Leistungssteigerung gekommen. Man hat auch das Gefühl, es ist eine Befreiung statt gegangen. Nicht, dass das heißen muss, dass der Vicky die mit einem taktischen Korsett an der Entfaltung gehindert hat und dass im mentalen Bereich sich niedergeschlagen hat. Aber es war einfach spürbar gewesen, dass da etwas gegangen ist. Und das ist eigentlich das Ziel, wenn ein Trainer wechselt. Und sonst musst du es nicht machen. Oder du weißt tatsächlich überhaupt nicht, um was es geht. Wenn dann der Trainer wechselt und es passiert gar nichts, dann bist du glatt gemeiert, oder? Das ist gut. Du kannst zwar sagen, blöd, haben wir müssen den Trainer wechseln. Das willst du eigentlich nicht. Du hast das Konzept. Aber wenn es dann so rauskommt, musst du sagen, ja gut, was wollen wir mehr?
Wobei, ich finde, es ist noch ein bisschen früh zum Urteil fällen. Also Basel, ich bin verschrocken, wie die rausgekommen sind in diesem Match. Also die erste, es ist echt super gelaufen, weil ich habe mich sehr geärgert. 16:30 Abpfiff, IB FCB, 16:45 Abpfiff, Liverpool Man City. Und dann fand ich, okay,
ja, das
rein aus beruflichen Gründen ist es schon noch ein bisschen wichtiger, dass ich IB Basel schaue. Und habe dann geschaut. Und nach einer Viertelstunde war der Mist eigentlich gar rettlich. Da ist 3-0 gestanden.
Bequem, hast du können umschalten?
Und dann habe ich wirklich umgeschaltet, dann in der Pause wieder zurück. Und ja, habe mich dann so ein bisschen können. Also, der Start in diesem Match von Basel, wo man mit zwei Standards geht, wo man nicht muss überkommen muss, also Vujo, der nicht gut aussieht, Frei, der nicht gut aussieht, man hat das IB schon auch leicht gemacht. Und nachher ist die Geschichte gelaufen gewesen, ja, dann hat man es irgendwie zusammengebracht. Also IB, und das ist brutal für einen, der es mit dem FCB hat, IB wird noch härtere Tests serviert bekommen diese Saison. Aber für logischerweise, also nach einem 5-1 motzen. Sollte man nicht. Du kannst auch immer nur den Gegner schlagen, halt dich fest, wo du überkommst. Und wenn du dann so klar schlägst, ja, dann gibt es im ersten Moment nach einem Trainerwechsel sowieso nicht viel zu sagen. Aber Basel, ja, also.
Ja, muss man sich
Sorgen machen, glaube ich.
Aber wenn wir mehr Zeit hätten, dann würden wir uns dem FC Basel auch noch widmen.
Aber die haben wir nicht.
Die haben wir nicht. Jetzt müssen wir schnell in Endspurt.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir zuerst über Servette. Und zwar nicht im Fußball, dort können sie Meister werden. Im Hockey nicht mehr. Dort sind sie nämlich in diesen Play-ins gescheitert. Am EHC Biel, der Meister, nicht einmal in den Playoffs. Wahrscheinlich. Darüber Serb eben.
Müssen wir meinen, ja. Aber ich glaube, die Umstände sind ganz besonders. Der erste Titel in der Vereinsgeschichte, gefolgt vom ersten Champions League-Titel für einen Schweizer Club. Ich glaube, die haben einfach ein bisschen genug gehabt und gesagt, jetzt mögen wir nicht mehr die Reserven anzapfen. Der Bo. Wir reden vom Bo.
Mist, ja.
Vom Bo Henriksen. Vom FC Zürich in die Bundesliga gewechselt zum FSV Mainz 05. Und was passiert? Ersten Auftritt gegen Bayern.
Also, eine Ohrfeige. Sein erstes Spiel gegen Bayern. Er hat ja vorher schon Auftritt gehabt.
Gegen Bayern,
ein 1:8. Ja. Ja, verdammt. kann man auch nicht schönreden. So wie Basler das 1:5 nicht können schönreden. Mainz kann sich zu gut haben, dass man länger noch halbwegs mitgehabt hat. Also bis zu der Pause war es 1:3. Aber ja, also jetzt Bo hat man immer noch gesagt, er sei ein sehr guter Motivator, einer, der seine Spieler aufrichten kann. Ja, das ist jetzt gefragt. Aber also das Schneckenrennen zwischen Mainz, Bo Henriksen und Köln, Timo Schulz, CSU zu Basel angefangen, das wird faszinierend. Wer schafft es noch auf den Barrageplatz? Darmstadt könnte theoretisch auch noch reinspielen, aber ja. Jetzt haben wir mal Killen im Dorf lassen. Wird spannend. Apropos spannend, in der Swiss League, zweithöchste Hockeyliga im Land, wie wir alle wissen, gibt es noch einen Club, der Chancen auf einen Aufstieg hat.
Olten.
Das gehört ihr.
Die ganze gerne. Nation hofft auf Olten, dass die GCK Lions schlagen, damit wir einen mit einer Aufstiegslizenz im Finale haben, damit nämlich auch die Playout ausgespielt werden. Das Konstrukt, was nur im Schweizer Hockey gibt, mit Bedingungen, wenn die nicht dabei sind und Lizenzen. Mein Vorschlag wäre, dass die National League nächstes Jahr einfach keine Lizenz mehr vergibt. Dann kann man das ganze Szenario vergessen. Akte und Liga geschlossen. So, jetzt tippen wir noch am Sonntag. Krisentipps steht da. Also das ist dann auch GC gegen St. Gallen am Sonntag. Am Samstag ist das Spiel. Am Samstag steht da. Am Samstag um 6 Uhr. Da wollen wir wissen, wie wir das sehen.
Ja, das habe ich mich jetzt gerade fragen, als ich da für die Zähne geschaut habe. Also, GC, was jetzt geschafft hat, gegen Winti zu verlieren, obwohl man eigentlich nicht so einen schlechten Match gemacht hat. Und St. Gallen, wo gegen Lugano die schwächere Mannschaft war, und da aber zweimal geführt hat und dann doch noch 2-3 verliert. Ja. 1-0 St. Gallen.
1-0 St. Gallen.
Ja, also 0-1 sozusagen. Ja, also ich sehe hier live, wie du ins Dokument hineinschreibst.
Mein Tipp war auch, dass St. Gallen das Goal schiesst, mindestens GC aber keins, aber dann muss ich höher rein.
Ui.
Sage ich 2-0.
Also gut. Nein, also mir fehlt bei GC irgendwie der Glaube ans Goal schiessen. Der Bruno Berner ja schon bei Winti nicht Offensivpapst gewesen, bei GC jetzt auch nicht. Und irgendwo in diesem deprimierenden letzten Grund, wenn GC spielt, St. Gallen, der jetzt eine Reaktion muss zeigen, da kommen die Verletzten zurück, beziehungsweise jetzt zurückkommen, jetzt kann man dann auch nicht mehr sagen, man ist nicht im Rhythmus als Ausrede. Also, ja, ich habe das Gefühl, da kommt ein bisschen mehr. Und dann, ja, ist GC dann endgültig im Abstiegsschlamassel. Also sie sind ja schon, aber noch mehr. Im Kampf um einen Barrageplatz bzw. dagegen. Also komm, ich rede mit dem Kopf und Kragen, so gönnen wir nie einen Award, wenn das so weitergeht.
Nein, wir wollen jetzt abbrechen.
Ja.
Bevor das ist, glaube ich, für alle
bevor wir unsere letzte Chance vergeben. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Sehr gern geschehen.
Kein Problem.
Bis nächstes Mal.
Wiederhören.
Pro und Konter.